Tische hinrutschen. Ihr dürft euer Schreibzeug bereithalten. Ich habe heute Morgen gemerkt, ich habe eigentlich ein völlig unpassendes Bild, vielleicht nicht völlig, aber eigentlich ein unpassendes Bild für das Thema. Ich habe das bewusst jetzt mal so ein bisschen projizieren lassen. Fällt euch auf, was hier so eigentlich nicht zu dem Thema passt? Es geht um versteckte Fallen. Genau, stellt euch mal vor, ich weiß nicht, was es ist, eine Brücke oder ein Steg, ich weiß nicht, ob es auch fotogeshoppt ist, aber jemand, der so hoch über einem Abgrund geht, ich glaube, die meisten würden sich schon ein bisschen so am Geländer halten, oder? Also an sich ist das Bild, versteckte Fallen sind eigentlich für den, der sie gar nicht ahnt, der schön läuft und meint, er läuft. Er ist safe, läuft auf dem Sicheren und dann tappt er irgendwo rein und es erwischt ihn volle Breitseite, wie wir gerade auch die Bilder vom Boxen gehört hatten. Ja, wir haben gerade, ich finde, eine sehr schöne Hinleitung auf das Thema jetzt gehabt, mit dem Feld behalten. Und dass in uns so ein bisschen das Bewusstsein geweckt wurde, dass es eigentlich, wir befinden uns irgendwo in einer Kampfsituation. Es ist nicht Friede, Freude, wie man so oft denkt, sondern es sind bewusste Linien und es sind Mächte, es sind Dinge in der unsichtbaren Welt, die uns nicht bewusst sind, aber die durchaus sehr gefährlich sind. Ja, und ich möchte beginnen mit negativen Beispielen von Menschen, die es erwischt hat, die nicht aufgepasst hatten und die, also das sind jetzt Beispiele, die das Feld leider nicht behalten hatten. Wer von euch kennt Billy Graham? Also ist schon mal ein Begriff, ja, also ein sehr begnadeter Prediger aus den USA. Er hat so mit Mitte 20 angefangen zu predigen. Er hat teilweise vor bis zu 30.000 Leuten gepredigt. Das war so Mitte der 40er Jahre. Und ich habe ein Buch gelesen, da sind so Beispiele aufgeführt worden. Und ich lese euch mal so ein bisschen einen Auszug davon. Du hast schon von Billy Graham gehört, aber wie sieht es mit Chuck Templeton oder Bron Clifford aus? Hast du jemals von denen gehört? Billy Graham war nicht der einzige junge Prediger, der 1945 Konzerthallen füllte. Chuck Templeton und Bron Clifford schafften dasselbe und sogar noch mehr. Alle drei Männer befanden sich in ihren Mitzwanzigern, also wie manche von euch. Der Präsident des theologischen Seminars bezeichnete Chuck Templeton einmal als den fürs Predigen begabtesten und talentiertesten jungen Mann, den es heute in Amerika gibt. Also einer von diesen anderen Zweien. Und von dem anderen, von diesem Clifford, heißt es, im Alter von 25 Jahren hatte Clifford bereits mehr Menschenleben berührt, mehr Leiter beeinflusst und mehr Besucherrekorde aufgestellt als jeder andere Geistliche seines Alters in der amerikanischen Geschichte vor ihm. Und das ist so kurze Auszüge über diese drei jungen, talentierten Prediger. Im Jahr 1945 schossen alle drei wie Raketen aus dem Startblock. Du hast von Billy Graham gehört. Woran liegt es dann, dass du nie von Chuck Templeton oder Bron Clifford gehört hast? Insbesondere, dass sie 1945 so einen starken Start hinlegen. Nur 5 Jahre später gab Templeton seinen geistlichen Dienst auf, um Karriere als Radio- und Fernsehkommentator und Zeitungskolumnist zu verfolgen. Also ich habe das unterlassen, er war wirklich ein guter Redner, gut aussehend, hochgewachsen, ja. Und Hollywood hatte ihn sogar angeworben. Und er ist dem gefolgt. Templeton hat sich entschieden, nicht länger im orthodoxen Sinne des Wortes an Christus zu glauben. 1950 war dieser nicht einmal mehr von der Partie. Er glaubte nicht mehr an die Echtheit der Behauptungen Jesu Christi. Was ist mit Clifford? 1954 hatte Clifford seine Familie, also 9 Jahre später, seinen Dienst, seine Gesundheit, schließlich sein Leben verloren. Alkohol und finanzielle Verantwortungslosigkeit hatten ihn dem Garaus gemacht. Am Ende verließ er seine Frau und ihre beiden gemeinsamen Kinder mit Down-Syndrom. Im Alter von nur 35 Jahren starb dieser ehemals große Prediger an einer Leberzirrhose. Und Bilder, die haben mich irgendwie so beeindruckt im negativen Sinne. Und ich finde, es ist immer wieder unfassbar, wenn wir solche Geschichten hören. Vor allem, wenn es Menschen waren, die so, boah, so, wo man denkt, solche begabte Menschen, vor Tausenden von Menschen gepredigt, so viele Menschen zum Glauben geführt und dann so abgedriftet. Und die Frage, die wir uns heute stellen, und ich denke, wir sind in dieser Frage auch jetzt ziemlich gut auch hingeführt worden. Die Frage ist, kann es auch mich treffen oder muss ich Angst haben? Muss ich Angst haben, wenn ich solche Beispiele sehe? Und wenn wir einfach in den Verkehr gehen, in die Personenbeförderung, da hören wir auch immer wieder von Unglücken, wir hören von Flugzeugabstürzen, wir hören von Zugunglücken. Aber, und das müssen wir jetzt gleich in die richtige Richtung gehen, ein Zug, das ganze Schienennetz, es ist dafür ausgelegt, dass Passagiere von A nach B kommen. Ja? Und dazu gehört eine Wartung von Schienen, dazu gehört diese ganze Pläne, all diese Vorschriften, die jetzt im Zugverkehr oder im Luftverkehr herrschen. Und es ist so viel darin hineingesteckt, damit die Menschen sicher von A nach B kommen. Und ich habe so nachgedacht, Mensch, wie viel mehr ist das Erlösungswerk Gottes eine sichere Sache, dass Menschen vom Start, von der Umkehr, von der Bekehrung bis hin in das ewige Reich kommen, in die ewige Herrlichkeit. Ja? Es ist dafür ausgelegt, es ist so gestaltet, dass wir hier alle und all die Menschen, die an Christus gläubig sind, das schaffen. Ja, das möchte ich jetzt, nachdem ich wirklich so krasse Beispiele gelesen habe, das möchte ich jetzt direkt gleich am Anfang betonen. Und es ist die persönliche Aufgabe des Heiligen Geistes, uns, dich, mich in alle Wahrheit leiten. Ja, es steht in Johannes 16, Vers 13, wer sich das ausschreiben möchte. Und der Heilige Geist macht es uns persönlich zur Aufgabe, uns zu bewahren, uns jeden Tag so zu führen, dass wir sicher dort ankommen an unserem Ziel. Und die Schrift beinhaltet deutliche Hinweise, deutliche Warn- und Richtungsschilder, die uns genau den Ausgang schildern. Ja, wir haben heute gehört, dass der Sieg Jesu auch er ist schon erledigt, er ist schon da. Aber auch die Schrift beinhaltet ganz klare Wege, ganz klare, wenn du das machst, wird das passieren. Ja? Also die Schrift kennt schon den Ausgang. Und wenn wir zum Beispiel im Straßenverkehr schauen, eine rote Ampel, weiß jeder, was eine rote Ampel bedeutet. Aber da steht kein Schild, wenn du jetzt hier die rote Ampel überfährst, dann passiert dieses und jenes. Aber die Bibel ist sogar so genau, dass sie sagt, wenn du diese Ampel, jetzt bleibe ich mal bei der Ampel, überfährst, dann passiert genau dieses und jenes. Ja? Und die Bibel beschreibt auch peinlich genau die Fallen, in die Menschen getappt sind. Und sie zeigt aber uns auch auf der anderen Seite schöne Beispiele, wie Menschen gerade nicht in die Falle getappt sind. Wie sie der Falle wirklich widerstanden haben. Und ich finde auch, das, was wir heute auch gehört haben, das Motivierendste ist, Die Bibel zeigt, wie Gott den Versagern die Hand ausstreckt. Ja, auch wenn du, wenn ich in eine Falle getappt bin, und ich bin mir sicher, für diese zwei jungen, talentierten Prediger, da war die Hand oft ausgestreckt. Das ist mein Bild von Gott. Das war nicht einfach, ja, hast es jetzt verbockt, Pech gehabt, sondern da war so oft die Hand Gottes. Und denn wir müssen verstehen, dass Gott, wir lesen erst den Vers, wir müssen verstehen, welche Absichten Gott mit uns hat. Lasst uns Hesekiel 33 aufschlagen. Wir müssen über Gott nicht mutmaßen. Wir dürfen das direkt lesen aus seinem Wort. Vers 11, Hesekiel 33, Vers 11. So spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott selbst, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass sich der Gottlose von seinem Weg abkehrt und lebt. Das ist ein Grundprinzip, das ist ein Grundverlangen Gottes. Ja? Wenn wir negative Beispiele sehen, dann müssen wir immer verstehen, wie ist Gott. Ja? Wir müssen immer auf Gott schauen und dann wissen wir, was Gott vorher getan hat, auch wenn Menschen so ein tragisches Ende hatten. Ja? Gott verbirgt sich hier, so wahr ich lebe, mit einem Eid, mit einem, er verbirgt sich selber, obwohl es er keinem Rechenschaft schuldig hat, aber er verbirgt sich, so wahr ich lebe, ich habe kein Stück Interesse, dass jemand in der Gottlosigkeit umkommt. Und wenn wir, hier geht es um den Gottlosen, ja, dass jemand gottlos stirbt, aber auch Kinder Gottes, ja, wie viel mehr wird Gott seinen Kindern helfen? Lasst uns Hebräer 12 aufschlagen als Bestätigung. Hebräer Kapitel 12, ab dem Vers 5, ich lese mal aus der Mitte. Mein Sohn, Hebräer 12, 5, mein Sohn, achte die Erziehung des Herrn nicht gering und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr die Erziehung ertragt, dann handelt Gott mit euch wie mit Söhnen. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Also wir sehen in der Erziehung auch in Dingen, in bestimmten Dingen, die in unserem Leben vorkommen, die Erziehung Gottes, dass Gott sagt, nein, ich kann den einfach nicht dahin kommen lassen. Ich ziehe ihn, ich lasse bestimmte Dinge passieren, die ihm gar nicht gefallen. Aber Gott meint es gut. Ja? Und wenn wir erzogen werden, dann liefern wir Gott auch einen Grund, uns zu erziehen. Aber Gott tut alles, um uns auf Kurs zu halten. Ja? Das ist einfach die Art Gottes. Entschuldigung. Ich habe hier die Verse vergessen. Doch es gibt eine Sache, und die kann uns Gott nicht abnehmen. Das ist die Entscheidung. Gott kann uns die Entscheidung nicht abnehmen, seine Gnade anzunehmen. Und das ist das, wo ich euch wirklich aufrufen möchte, euch motivieren möchte. Nehmt die Gnade Gottes an. Wenn er sie euch anbietet, er bietet sie euch immer an. Ja? Also das sind so diese, vielleicht im Schnelldurchlauf, wie Gott ist und wie Gott zu den verlorenen Menschen steht. Und wir möchten uns, ja, wir kommen von dieser Betrachtung der Waffenrüstung und auch des Feldes, das wir behalten. Und wir möchten uns heute, ich möchte mit euch heute auf eine Falle sich konzentrieren. Und ich finde, das ist eine der fatalsten Fallen, die ein Christ erleben oder in die er hereintappen kann. Und diese Falle, sie trifft ausnahmslos jeden von euch. Oder sie kann jeden von euch treffen. Da ist nicht Mädels, Jungs, sondern es gibt bestimmte Dinge, die so Mädels mehr anhaften, die andere mehr den Jungs. Aber diese Falle, sie ist, da könnt ihr ausnahmslos jeder hereintappen. Und Ich möchte so ein bisschen hinleiten auf diese Falle. Ich halte sie noch ein bisschen bedeckt. Schlagt mit mir Matthäus 26 auf. Matthäus 26 ab dem 31. Vers. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortet ihm: Wenn sie sich auch alle an dir ärgern, ich werde mich doch niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus entgegnete ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Und ich möchte diese Begebenheit, die ihr gut kennt, so in ein bisschen anderes Bild, in ein Bild im Straßenverkehr so ein bisschen ummünzen. Lass uns das nochmal so ein bisschen mit anderen Worten durchschauen. Also Jesus sagt zu Petrus: Heute Nacht, Petrus, du wirst über eine rote Ampel fahren. Und wenn du über diese rote Ampel fährst, wirst du mit deinem LKW zusammenstoßen und dieser LKW, er wird dich völlig demolieren. Petrus sagt: Jesus, hey, du weißt doch, was für ein guter Fahrer ich bin. Wie oft sind wir zwei schon diesen LKWs ausgewichen? Die fahren so langsam. Kein Problem. Alles klar, Jesus, ich pass auf. Ne? Das sind so mit meinen Worten in einer Situation. 1 bis 2 Stunden später. Lasst uns Markus Evangelium aufschlagen, Markus 14. Markus 14, Vers 37. Das ist jetzt Gethsemane. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also hier nochmal, Petrus, pass auf, Achtung, ich habe dich gewarnt. Ungefähr, ich würde schätzen, 3 bis 4 Stunden später, wir gehen wieder zurück ins Matthäus-Evangelium, Matthäus 26. Und da lesen wir bei dem 70. Vers die erste Kollision, die Verleugnung des Petrus. Er leugnete aber vor allen und sagte: Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, eine Dienerin spricht ihn an auf die Bekanntschaft mit Jesus. Die zweite Kollision, Vers 72. Und er leugnete wieder und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und dann die dritte und endgültige Kollision, Vers 74 und 75. Da fing er an zu fluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus an die Worte Jesu, als er zu ihm gesprochen hatte: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Und als dieser Hahn kräht, da wacht der Petrus plötzlich auf. Oh, die Ampel, der LKW. Und es ist so schnell gegangen. Petrus ist zertrümmert. Und Petrus ist absolut am Boden zerstört. Und die Frage ist, was war das Problem von Petrus? Und wollte Jesus einen Untreuen, einen Feigen oder einen Angeber aus seiner Jüngerreihen aussortieren? Jesus hat es ja angesagt: Petrus, das wird dir passieren. Nein, Petrus war ein mutiger, ein entschiedener Nachfolger. Also da war kein Zweifel. Er liebte Jesus wirklich. Petrus war nichts Falsches, auch an seiner kühnen Behauptung. Ich denke, Petrus hat es wirklich ernst gemeint. Oder in seiner Verfassung. Er hatte Familie, Existenz, er hatte alles verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Und die Frage ist, warum passiert Petrus diese Tragödie? Warum passiert es nicht, keine Ahnung, Jakobus, Bartholomäus, Matthäus, wie sie alle geheißen hat? Warum passiert es Petrus und dann noch mit Ansage? Und die Antwort ist ganz einfach, weil Jesus wusste, dass sich das Wort Gottes zu 100% erfüllt. Deswegen hat Jesus gesagt, Petrus, das wird dir passieren. Und lass uns das Wort betrachten, das an den damaligen Tag, also als Jesus diese Warnung ausgesprochen hat, da war schon ein Wort Gottes aufgeschrieben. Und ja, Jahrhunderte vorher, das steht in den Sprüchen, lass uns in Sprüche 16 hineinschauen. Das ist nicht mal ein Wort, das Jesus so persönlich gesagt hat, sondern dieses Wort war schon da, Sprüche 16. Vers 18. Wer zugrunde gehen soll, wird vorher stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Also das Wort Gottes sagt voraus, also wenn du jemanden siehst, der gefallen ist, wenn du zurückgehst, dann ist Hochmut da im Spiel. Das ist einfach ein Wort Gottes. Und also im Prinzip ist Hochmut die Stufe, das kann man so als kleine Treppe sehen, die man hochgeht, und danach geht es einfach ins Leere. Danach kommt der Fall. Und das sagt das Wort Gottes aus. Und ja, vielleicht in einem ähnlichen Kontext, aber noch so mit der Güte Gottes kombiniert, Sprüche 18, Vers 12. Wenn einer zugrunde gehen soll, wird sein Herz zuvor stolz. Und bevor man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Das ist die Schlachterübersetzung, ja, ein bisschen anderer Wortlaut. Und also, wie gerade gesagt, Demut ist die sichere Folge von einem, Hochmut ist die sichere Folge von einem Fall, von einem Niedergang. Ja? Und lasst uns einfach mal kurz das Leben Petrus anschauen. Ja? Wir wollen ja untersuchen, warum ist das Petrus jetzt passiert? Und genau, dass wir so das Porträt dieses Menschen, Fischers, wie Jesus ihn gerufen hat. Ja, Petrus wurde durch seinen Bruder Andreas eigentlich so auf Jesus aufmerksam gemacht. Und der Durchbruch zum Jünger, das war an diesem Fischzug. Ja. Und da hat Petrus dieses Wunder erlebt und Jesus hat gesagt, Petrus, lass das Fischen, du sollst Menschenfischer sein. Und Petrus ist ihm gefolgt. Er hat alles stehen und liegen lassen und er hat noch andere drei, Jakobus und Johannes lesen wir, er hat diese drei Jünger mitgenommen. Und Petrus, das lest, wenn ihr so ein bisschen die Evangelien durchliest, er entwickelt sich zu einer Persönlichkeit. Er wird so sozusagen das Sprachrohr der Jünger. Er ist mutig. Ja? Wenn Jesus irgendwas fragt und die Jünger, so jeder weiß, hat es auf der Zunge und Petrus sagt es dann. Ja? Das war Petrus und das war mutig. Das war seine Persönlichkeit. Und ich möchte mal ein paar Worte zitieren, die Jesus direkt an Petrus adressiert hat, Matthäus 16, könnt ihr mit mir aufschlagen. Ja, ich erzähle die Geschichte nicht, die kennt ihr alle, aber ich möchte einfach mal so die Worte zitieren, die Jesus an Petrus gerichtet hat. Matthäus 16, Vers 17 bis 19. Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also hier hat Petrus Jesus als den Sohn Gottes bekannt. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben und was du auf Erden binden wirst,
wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Und Jesus sagt hier, Petrus, eine führende Rolle, er sagt, Petrus, bevor die Gemeinde überhaupt gegründet wurde, Petrus, du wirst eine führende Aufgabe haben. Und er spricht Worte aus, ich denke, diese Worte würden einigen von uns den Kopf verdrehen, sagen, auf dich werde ich. Und ja, ich will gar nicht mal so die Worte jetzt auslegen, aber nimmt einfach mal so die Worte neutral für sich und überlegt mal, jemand hätte das zu euch gesagt. Wenn wir weitergehen, Petrus gehört zu den engsten Vertrauten. Wir lesen von diesen drei, Petrus, Jakobus und Johannes. Sie dürfen exklusive Wunder erleben. Sie dürfen Jesus in dem verklärten Zustand sehen, auf dem Berg der Verklärung. Jesus nimmt diese drei persönlich mit, als er in diesem Gebetskampf in Gethsemane ringt. Petrus, Jakobus und Johannes. Und Petrus ist immer dabei. Also es ist einer der engsten Vertrauten. Ja? Selbst in dem kleinen Kreis der 12 gibt es noch so extra Vertraute. Und Petrus ist der einzige Mensch, zumindest nach Überlieferung der Bibel, der auf dem Wasser gelaufen ist. Auch so exklusiv, Petrus, ich wüsste nicht, dass jemand noch auf dem Wasser gelaufen ist. Und mit diesem Blick über Petrus, das ist so eine kurze, wie soll man sagen, das ein Porträt von Petrus, sein Werdegang, gehen wir wieder zurück an den Abend vor dem Leiden Jesu und lass uns nochmal seine Antworten lesen. Ja, auch diese, ich denke, echt gemeinte Aussage, wenn auch alle hier, ja, das waren ja nur die 12, ja, auch wenn diese wirklichen Jünger, auch wenn diese Nein sagen, wenn diese dich verleugnen, ich niemals, also das ist eine doppelte Steigerung, ich und niemals werde ich Anstoß an dir nehmen. Oder wenn ich auch mit dir sterben müsste, ja, Petrus dachte schon, ja, irgendwie könnte das vielleicht haarig werden, aber hey Jesus, ich sterbe mit dir. Das ziehen wir durch. Ich werde dich nicht verleugnen. Und ihr seht diese Kurve, ja, diese Entwicklung des, was ist der Pointer hier? Ja, diese Kurve, diese eigentlich positive Kurve, wie Petrus diese Kurve hochgegangen ist, aber ihr seht, hier oben auf diesem Podest steht ein Petrus. Und wir können uns nur erahnen, wie diese Worte in den Ohren Jesu geschnitten haben, dieses Ich und niemals und so weiter. Und Jesus wusste, Jesus kannte den Plan Gottes mit Petrus. Er wusste, Petrus ist das Werkzeug, auch für Pfingsten, ja, das nur 50 Tage später. Und Pfingsten und all die vielen anderen Wunder, die wir lesen, die Petrus mit dem Beisein, würde ich es mal vielleicht so sagen, Petrus passiert sind. Aber Jesus wusste, mit dieser jetzigen Haltung, mit dieser jetzigen Einstellung von Petrus, nein, der ist völlig unbrauchbar, dieser Petrus. Und Jesus wusste, Petrus braucht nicht nur den Kopf gewaschen, sondern Petrus, und das haben wir, ich glaube, das ist heute auch gelesen worden, Petrus braucht eine Umkehr. Lasst uns Lukas 22 aufschlagen. Lukas 22, Vers 31, Simon, Simon, gib Acht, der Satan hat versucht, bei euch die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja, das haben wir heute schon gehört. Und wenn du dir einst zurückgekehrt bist, die Luther 1912 schreibt, wenn du dich einst bekehrst, dann stärke deine Brüder.
Also wir haben das vorhin so kurz angerissen, die Bekehrung von Petrus, das Erkennen, dass er ein sündiger Mensch ist, lag ein gutes Stück zurück. Das war auf dem Boot, als dieser Fischfang passiert ist. Ja? Aber hier sagt Jesus, Petrus, du brauchst eine Umkehr. Das geht so nicht. In diesem Zustand, du brauchst mit dem Bild über dich selber, brauchst du eine völlige Umkehr, Petrus. Und Jesus weiß, dass Petrus in den nächsten Stunden, ja, das ist, handelt sich jetzt nur um Stunden, er muss eine Eigenschaft Gottes kennenlernen, dieser Petrus. Und das ist eine Formel, die zu 100% zutrifft. Und ja, das Interessante oder das, denke ich mal, vielleicht sogar auch Logische, dass Petrus diese Formel in seinem Brief später beschreibt. Lass uns 1. Petrus 5 aufschlagen. Und da haben wir auch schon aus diesem Kapitel heute einiges gelesen. Ich fange mal von der Mitte an. Ich reiße es vielleicht ein bisschen aus dem Kontext, aber da schreibt Petrus im 5. Vers aus der Mitte: Umhüllt euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also Petrus stellt hier, oder Petrus muss an diesem Abend eine Formel kennenlernen, ein unausweichbares Gesetz Gottes, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Du machst dich, wenn du hochmütig bist, machst du dir Gott persönlich zum Gegner. Ja? Und da kannst du nicht ausweichen. Das ist ein Gesetz Gottes, so wie die Schwerkraft, so ist es mit diesem Hochmut. Nee? Und genau, Petrus schreibt diesen Brief ungefähr 30 Jahre später, das habe ich so nachgeschaut, nach dieser Nacht mit einem Hohepriesterhof, aber wir sehen noch diese Ehrfurcht, die in Petrus drin steckt, dieser Hochmut, dieser persönliche Widerstand Gottes zu erleben. Und Petrus macht hier klar, dass Gott hier kein Auge zudrückt. Bei Hochmut wird Gott aktiv gegen mich, gegen dich persönlich. Und wisst ihr, ich spreche jetzt von einer Tatsache, die bekannt ist, die schon zu Salomos Zeiten bekannt war und mit Sicherheit auch schon vorher, aber auch hier niedergeschrieben ist. Und wisst ihr, wer diese Tatsache, dass Gott den Hochmütigen widersteht, das ist jetzt meine Interpretation, wesentlich ernster nimmt als die meisten Christen. Was denkt ihr? Wer nimmt diese Formel, dieses Gesetz wesentlich ernster und konsequenter? Wer wendet es konsequenter an? Das ist der Feind. Der Teufel nutzt dieses gnadenlos aus. Und deswegen schreibt Petrus, das haben wir heute auch gehört, aber ich ziehe das mal aus dem Kontext der Überheblichkeit oder des Hochmuts, diese Verse, der 8. und 9. Vers: Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Ja? Also werdet sensibel. Auch da hat der Teufel so ein leichtes Spiel mit uns, wenn wir hochmütig werden. Und die Frage ist, warum? Warum sind wir auf diesem Gebiet gerade so empfänglich? Oder warum sind wir gerade bei dem Hochmut so besonders leicht zu bekommen? Ja, ich denke, das kennt jeder. Das ist ein gutes Gefühl. Kennt ihr, wenn jemand sagt, danke, das hast du wirklich gut gemacht, oder ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Kennt ihr, wenn das hier so warm wird, das ist so wohltuend. Oder auf geistlichem Gebiet, dein Zeugnis hat mich so ermutigt, oder deine Predigt, die war so gut. Oder eure Arbeit als Gemeinde, die wir finden es so gut. Gute Sachen, das sind keine schlechten Dinge, die ich nenne, aber kennt ihr dieses hier innen drin? Da wird es so wohl, ja, wenn wir gelobt werden. Und ich möchte auch noch zur Bekräftigung das Lob nicht schlecht machen. Lasst uns Philipper 4 aufschlagen. Wir wollen nämlich den richtigen Umgang mit dem Lob lernen. Das Lob ist eine positive Eigenschaft. Philipper 4, Vers 8, da heißt es: Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich und wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Also wir sollen das Lob nicht zurückhalten. Und trotzdem kann das Lob so eine Falle sein, oder das kann uns so zum Verhängnis werden. Ja? Und wie können wir das umgehen, dass das Lob uns nicht zum Verhängnis wird? Und ich möchte das mal an einem Bild darstellen, und ich hoffe, dass ihr das Bild euch einprägt, weil das wird euch verfolgen, ich garantiere euch das. Dieses Thema wird euch immer im Leben treffen. Und ich sage es aus eigener Erfahrung, man steht oft da und fragt, warum ist das mir passiert? Und wenn ich zurückgehe und denke, okay, alles klar, Gott hat mir widerstanden. Lass uns das Lob als Päckchen anschauen. Das Lob ist erstmal ein Päckchen, wie wir es gerade gelesen haben. Ja, darüber denkt nach. Wir bekommen es. Also wir bekommen ausgehändigt ein Päckchen. Wir schauen, okay, jemand lobt eine Eigenschaft, etwas, das wir getan haben. Wir hören, wir fühlen den Inhalt. Aber die spannende Frage ist, was machen wir mit dem Päckchen? Ja, es ist jetzt erstmal da und so, hier, Päckchen, Lob, etwas Gutes. Und die Frage ist, behalte ich das jetzt oder was gibt es noch für eine Alternative? Ja?
Zurück oder weitergeben.
Genau. Also, das heißt, wir empfangen das erstmal und dann geben wir es weiter oder behalten wir es. Und lass uns das Bild noch ein bisschen weiter betrachten. Das Bild des Lobes oder warum ein Lob kommen kann. Gott legt euch ein ganzes Paket an Talenten in die Wiege. Ihr habt bestimmte Dinge mitbekommen. Ihr habt ein bestimmtes Aussehen. Ihr habt eine bestimmte Fähigkeit. Ihr habt eine bestimmte Größe. Ihr habt eine Stärke. Ihr habt Intelligenz. All diese Punkte, dieser Strauß, den ihr mitbekommen habt. Oder wenn ihr euch bekehrt, dass Gott euch Gaben mitgibt. Er gibt manchen die Gabe zum Reden, er gibt dem manchen die Gabe zum Singen, die andere zum Dienen und so weiter. Das sind Päckchen Gottes hineingelegt in euch. Und diese sollen wir nutzen. Das ist nicht so, dass wir sagen, boah, nee, wäre ich stolz, weg damit. Nein, diese sind zu gebrauchen, diese sind zum Dienst. Diese müssen trainiert werden. Und diese Gaben sind ja dazu da, dass Menschen geholfen werden, dass Menschen getröstet werden, dass Menschen ermutigt werden durch diese Gaben. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, was wir mit diesem Päckchen machen. Option 1, ja, wir behalten das Lob. Und das Lob hat eine Eigenschaft. Ich habe so nachgedacht. Wenn wir gar nichts machen, dann bleibt das Päckchen erstmal bei mir. Ja? Weil das Päckchen hat ja es ist an mich adressiert. Wenn ich etwas gemacht habe, das ein Lob wert war, dann kommt das erstmal zu mir zurück. Das hast du gut gemacht. Dass da meine Talente, dass das von Gott Gegebene dahinter steckt, dass ich überhaupt fähig war, das ist so ein bisschen versteckt. In erster Linie geht es erstmal hier an dich. Ja? Und wenn ich das Paket nicht weiter schicke, dann bleibt es automatisch hier bei mir hängen. Ja? Das ist, stellt euch vor, wie so eine Postannahmestelle. Ihr bringt ein Paket und legt es auf den Tresen und die hinterm Tresen nimmt es und sagt, ja, vielen Dank für dein Paket und behält es für sich. Da ist der Sinn der Post eigentlich nicht erfüllt, oder? Und wenn wir das tun, wenn wir aber so eine Poststelle sind, die Pakete annimmt, aber da stehen lässt,
ja, dann haben wir, dann beginnt die Folge. Das eigene Ich beginnt zu wachsen. Ja, super, hast du gemacht, hast du gut gemacht, und sagen mehrere. Und da beginnt man sich einfach zu vergleichen. Man sieht dann, okay, der andere macht es schlechter, ich mache es besser. Hey, ja, dann beginnt man so abfällig von den anderen zu reden oder zynisch über Menschen zu reden. Das sind immer Zeichen eines Hochmuts. Das sagt, ich kann es besser. Ach, schau mal, wie der das macht. Das ist ja echt witzig und lächerlich. Und oder wenn ich schlechter bin als andere, beginne ich mit Missgunst zu reagieren. Ich ärgere. Und das ist immer, wenn das eigene Ich aufgebaut wird. Ja, und dieses dieser Berg an Paketen, der türmt sich irgendwann auf. Weiß ich nicht, ob meine Animationen hier richtig sind. Wer steht ganz oben auf diesem Berg? Auf diesem Lobberg, dieser, hey, yo, ich bin's. Das ist die Folge, das Lob zu behalten. Es bleibt einfach an uns haften, das ist so. Okay, wir haben über eine zweite Option gesprochen. Das Lob an Gott weitergeben. Ja? Mit dem Hintergrund, Gott hat überhaupt den Boden, Gott hat überhaupt die Fähigkeit gegeben, dass ich irgendetwas Lobenswertes machen kann. Das ist Gottes Werk. Und Petrus, ich gehe nochmal zurück zu diesem 1. Petrus 5, da schreibt Petrus in dem 6. Vers, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und das ist, das Demütigen können wir hier auch übersetzen an das Päckchen weiterschicken. Zu sagen, das Päckchen kommt zu mir an, ich habe etwas gemacht, aber ich gebe das Päckchen weiter. Ich demütige mich, indem ich mich aus dieser Gleichung rausnehme. Ich sage, Gott sei Dank, der Herr hat es getan, ich gebe es an Gott weiter. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht, ja, diese Pakete, wir funktionieren wie eine richtige Poststelle. Lob kommt, okay, hineingeschaut, ja, danke Gott, weiter, weitergeben. Bleibt nicht sitzen auf diesem Lob, demütigt ihr euch, ja, das ist eine aktive Sache, wir müssen da aktiv werden. Wir können nicht, das Lob kommt, dann müssen wir aktiv werden. Das ist nun mal so. Ja? Aktiv das Lob weitergeben. Und Matthäus 23, zur Bestätigung nochmal, Matthäus 23, Vers 11 bis 12. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Also sich selbst erniedrigen, die Bibel fordert uns auf, aktiv uns selbst zu erniedrigen. Ja? Aus einem bestimmten Grund, weil wir uns dann selbst erhöhen. Und wir wissen, wenn wir das nicht tun, dann werden wir da unten landen. Ja? Von diesem Berg geht es irgendwann mal runter. Das ist der Weg Gottes, das ist die Faust Gottes. Und die trifft richtig. Und wer sich aber persönlich erniedrigt, wie gerade gesprochen, und der wird von Gott erhöht werden, in dem Sinne, dass Gott dich und mich gebraucht. Wenn Gott uns gebraucht und wir zum Segen sein können, dann erhöht Gott uns in diesem Fall. Ja? Er erhöht uns zu diesen Fähigkeiten, überhaupt etwas zu machen. Das ist ein Geschenk Gottes. Ja? Wenn das eigene Ich hier nach unten geht, und dann wird Gott automatisch, das ist immer so ein gegenläufiges Ding, dass wenn wir uns erniedrigen, dann wird Gott erhöht, weil wir automatisch Gott dieses weitergeben. Und dieses Thema, es ist völlig gegensätzlich zur Welt. Die Welt sagt, hey, glaub an dich und du bist so einzigartig und du und du und du und du. Das ist das Denken der Welt. Und ich denke, auch deswegen herrscht eine gewisse Naivität bei Christen. Ja, ich denke, das ist meine persönliche Einschätzung und das ist das, was ich auch im Leben erleben musste, dass ich da so blauäugig unterwegs war. Ja, man nimmt das Lob an oder man tätschelt sich so und dabei sagt die Schrift, Gott wird dir widerstehen. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön, wenn Gott uns persönlich widersteht. Und ich wünsche mir, dass ihr auf diesem Gebiet sensibel werdet. Dass wir wirklich sensibel werdet, dass ihr diese Feindeslinie genau seht. Dass ihr genau seht, ihr könntet hier reintappen und dann ist wieder ein ganzes Stück Feld verloren. Ja, nach so einem Fall muss man sich erstmal wieder berappeln. Da muss man das Feld wieder erkämpfen und wieder hochkommen. Und ich wünsche mir, dass ihr wirklich hier aktiv werdet. Das ist eine aktive Sache, sich zu erniedrigen, von sich all das Zeug wegnehmen. Und das ist so hartnäckig manchmal. Das ist so hartnäckig in Gedanken. Wenn ein Lob da ist, das immer wieder zurückkommt und hier so ein bisschen uns wärmen will. Ja, erkennt es daran übrigens, wenn es hier warm wird, dann muss hier so eine Alarmglocke losgehen. Oh, muss ich aufpassen? Muss ich aufpassen? Widersteht mir Gott, wenn ich das schön für mich behalte? Ja, da wünsche ich euch, dass ihr da aktiv werdet. Und zum Schluss, zum Abschluss, wie schon gesagt, wir wissen das oft. Wir sind oft naiv und wissen gar nicht, dass es so gefährlich ist. Aber wir haben einen Meister, wir haben den Trainer, wir haben es heute gehört, ein Trainer, der diese Zeit durchlaufen ist. Er ist eure Jugendzeit durchlaufen, er ist eine Erwachsenenzeit durchlaufen und er hat einen schönen Vers, den habe ich hier schon projiziert, aber lasst uns den nochmal gemeinsam lesen. Matthäus 11, Vers 29, und ich finde, das ist so ein starkes Wort, wo Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also Jesus war von Herzen demütig. Jesus hatte ein Grundbedürfnis, sich zu erniedrigen. Wir lesen in Philipper, er hat es nicht wie einen Raub, wie jemand, der überfallen worden ist, gehalten, beim Vater zu sein, sondern er ist heruntergegangen zu uns. Das ist schon mal eine Dimension der Demütigung, die ist so, so groß. Und wir sehen, ich gebe es euch einfach als Hausaufgabe oder Tipp mit, schaut einfach mal, lest die Evangelien und schaut in dem Verhalten, in dem Reden Jesus, wie demütig und sanftmütig er ist. Wie es ein absolutes von Herzen, also von Herzen heißt es ist aus seinem tiefsten Inneren kam die Demut heraus. Und lasst uns von Jesus lernen und lasst uns wirklich hier wachsam sein. Es gibt viele andere Fallen im Leben eines Christen, aber ich persönlich finde, dass das eine der fatalsten Fallen ist. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn ihr gefallen seid, geht zurück. Und ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, aber in den meisten Fällen ist Hochmut der Fall. Und übrigens auch, dass die schlechten Beispiele, die wir in dem Buch gelesen haben, diese Männer, das Buch konzentriert sich auf andere Gebiete, wo Männer Gottes fallen. Aber im Grundsatz ist da immer der Hochmut. Der Hochmut zu sagen, ich schaffe das, ja, kein Problem. Da komme ich durch. Also diese Grundeinstellung des Hochmuts, dieser widersteht Gott. Und da wünsche ich euch, ich wünsche mir persönlich, in diesem wachsam zu sein und wie Jesus von Herzen demütig zu sein. Gott segne uns dabei. Amen.